Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Bei mir auf der Bühne jetzt schon ist Axel Brüggemann. Zwei Klassik Gesellschaft heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Sie sind Journalist, Autor, Moderator, Filmemacher. Und dieses Buch Zwei Klassik Gesellschaft ist eine sehr kritische Bestandsaufnahme unseres heutigen Musiklebens. Herr Brüggemann, vielen Dank, dass Sie da sind.
Ja, freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Ja, zwei Klassikgesellschaft. Ganz kurz, wer steht auf der einen Seite, wer steht auf der anderen Seite und wo stehen Sie?
Mittendrin natürlich. Das ist immer am sichersten, mittendrin zu stehen. Na, ich glaube tatsächlich, wir haben mit einem Kulturkampf inzwischen fast zu tun, was auch beruhigend ist, weil sich in der Klassik tatsächlich auch das widerspiegelt, was wir in der Gesellschaft beobachten. Unvereinbare Pole, die schon nicht mehr miteinander reden können. Und gerade wir in der Kultur sind ja eigentlich ein Ort, wo man Leute ins Gespräch bringen kann, wo Streit dazugehört. Und ich finde, das vermisse ich gerade. Und die zwei Pole sind natürlich die einen, die gerne ins Konzert, in die Oper gehen, weil in einer Welt, in der sich alles verändert, in der wir Krieg haben, in der wir aus dieser Corona-Zeit kommen, kann da nicht bitte, bitte, bitte der Beethoven bleiben. Total verständlich, ja? Also dieser Rückzugsort in die Tradition. Auf der anderen Seite ist eine Generation beziehungsweise eine Gruppe, die sagt, wir müssen doch die Chance der Bühne, der Konzerte nutzen, um Visionen für die Zukunft zu schaffen. Wir müssen provozieren, wir müssen rausgehen, wir müssen Ideen schaffen, wir müssen eine Unternehmenskultur in Kulturunternehmen schaffen. Und diese beiden Pole scheinen momentan unvereinbar aufeinander zu stoßen. Und das Ergebnis ist, dass ich befürchte, dass es wirklich ein Generationsproblem gibt, weil so eine Generation Greta geht nicht mehr ins Opernhaus, geschweige denn, wenn man sagen würde, Greta, willst du ein Opernhaus haben, würde die sagen, nein, meine Inszenierung findet auf der Straße oder bei Markus Lanz statt.
Ihr Buch ist ja auch ein Plädoyer, gemeinsam zu retten, was wir lieben, die große Tradition von Bühne und Musik. Ist diese Tradition noch zu retten?
Ja, natürlich ist sie zu retten, aber konservativ zu sein, heißt ja etwas zu konservieren, aber das heißt nicht, dass es so bleiben muss wie immer. Wir spielen ja auch Mozart nicht mehr in Puderperücken, außer in Wien für die Touristen, ja. Sondern gerade in der klassischen Musik sehen wir ja, wir sind die Künstler darin, das immer Gleiche immer neu zu spielen. Wir sind sozusagen diejenigen, die konservativ als innovativ begreifen. Wir müssen die Werte, für die wir stehen, übersetzen in eine neue Zeit. Und ich glaube, daran hapert es gerade und daran hapert es aus ganz unterschiedlichen Gründen. Christoph Schlingensief zum Beispiel spielt bei meinem Buch eine ganz große Rolle, weil er so der Erste war, der die Inszenierung der Bühne in die Realität gebracht hat. Damals, vielleicht erinnern Sie sich, hat er die Chance 2000 eine Partei gegründet. Und plötzlich wurde eine Partei, und wir haben es heute noch mit die Partei, als Kulturidee tatsächlich in das Europaparlament gewählt. Ja? Also wo spielt eigentlich noch Inszenierung? Und ich glaube, wir haben dann in der Kultur Leerräume, und das ist ja auch das Tolle, die wir jetzt neu debattieren und begreifen können.
Zwei Klasse Gesellschaft, so heißt das Buch, über das wir hier sprechen, live auf der Frankfurter Buchmesse im Deutschlandfunk Kultur. Geschrieben hat das der Autor und Musikjournalist Axel Brüggemann. Ja, die große Frage ist natürlich, wie bekommt man die Leute wieder in die Konzerthäuser, in die Opernhäuser? Wäre schön, wenn es eine Formel gäbe. Sie haben es gerade schon angedeutet, wichtig ist es, Debatten anzustoßen, auch Debatten auf der Bühne zu führen. Nun habe ich gerade eine Vorstellung gesehen, wo das furchtbar schiefgegangen ist. Aktuelles Beispiel, AIDA an der Staatsoper in Berlin. Also so lieblos Kapitalismuskritik, Kolonialismuskritik, Arbeitsmigranten auf die Bühne zu hieven, das war wirklich schlimm. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute sagen, also dann hätte ich lieber die Pyramiden.
Mhm. Das war Calixto Beato, glaube ich, ne?
Ja, ja, genau. Die große Enttäuschung. Ja. Also.
Aber, Frau Dross, ich glaube, dass wirklich wir auch lernen müssen, Scheitern gehört zur Kultur auch dazu. Es gibt auch tolle Inszenierungen von Calixto Beato, also die
großartig,
Carmen, die inzwischen ein Klassiker ist. Ja. Ja. Ich finde, dieses Selbstverständnis, also natürlich ist es immer ärgerlich, wenn was floppt, und ich glaube, dieser AIDA ist ja wirklich gefloppt, aber das müssen wir, glaube ich, auch kultivieren. Wenn Werder Bremen gegen Union Berlin 0-0 spielt, dann stehen wir danach und sagen, oh, war das ein müder Kick, das war aber schlecht und im Sturm ist nichts passiert. Aber beim Rückspiel gucken wir alle wieder zu, weil wir denken, dann gewinnt ja irgendjemand. Wenn wir Kultur im Fernsehen zum Beispiel übertragen, auf Arte, im ZDF, ist immer dieser Ton von, Heute haben Sie wieder einen wunderbaren Abend erlebt mit einem Star-Ensemble. Ja, und die Leute haben gehört, es ist falsch gesungen worden. Also warum schaffen wir es nicht zu sagen?
Da geht es auch nicht ums Gewinnen.
Ja, aber es geht schon um die Diskussion. Unser Metier ist die Diskussion. Ja, und wir können schon sagen, ey, der hat das vielleicht heute, es ist gefloppt, Herr Bieto. Ich meine, das lernen wir doch von Marcel Reich-Ranicki und dem Literarischen Quartett. Streit ist unsere Kultur. Mhm. Und was unserer Gesellschaft heute fehlt, ist eine Streitkultur. Ja. Und wer, wenn nicht wir, können die wieder etablieren. Und dafür müssen wir aber, und das ist ganz wichtig auch in meinem Buch, dafür müssen wir auch ehrlich mit uns sein. Also wie ist denn der Betrieb? Also wie ist die Unternehmenskultur von Kulturunternehmen?
Da komme ich noch hin.
Ja,
keine
okay,
Angst.
Dann fragen Sie.
Ich wollte noch mal was anderes fragen. Und zwar fordern Sie die Häuser auf, mutig traditionell zu sein. Was ist das? Es gibt also nicht dieses Entweder-Oder.
Nein, ich glaube eben, es gibt nicht, deshalb Zwei-Klassik-Gesellschaft hört sich nach Streit an und es gibt ja diesen Kampf auch, einen wirklichen Kulturkampf. Ich merke den, wenn ich schreibe in meinem Newsletter, in meinem Podcast, in meinen Berichten, ich kriege E-Mails, Hass, also das ist ja auch toll, dass die Leute wütend sind, dass ich was neu machen will. Es scheint ja wirklich, die lieben ihre Kultur und kämpfen darum. Und das finde ich ja erstmal ein gutes Zeichen. Also wir sind noch nicht tot, das ist die gute Nachricht. Und nein, natürlich muss es für alle Räume geben. Und für alle, es ist doch ein großes Schloss, in dem wir wohnen. Und ich verstehe es auch, habe ich ja am Anfang gesagt, Traditionalismus verstehe ich. Ich finde es auch vollkommen legitim, in einer Welt, in der nichts mehr gilt, was gestern gegolten hat, einen Ruheraum der Kultur zu haben. Aber Kultur darf deshalb auch nicht zur Tapete verkommen, sondern sie muss uns kitzeln, sie muss uns wütend machen, sie muss uns in Diskussionen bringen. Und wir sind auch für alle aktuellen Themen, kulturelle Aneignung. Ich meine, da schreibt Bizet, ein Franzose, eine Oper in Spanien, Verdi, wie Sie gesagt haben, in Ägypten mit Aida. Wir sind die Experten für kulturelle Aneignung. Wagner, der Antisemit, historische Schuld. Wir können das alles in der Kultur diskutieren, was wir als gesellschaftliche Themen haben. Machen wir doch vor, dass wir das können und wie unsere Gesellschaft in Zukunft diskutieren könnte.
Die Strukturen haben Sie schon angesprochen. Sie fordern eine Art Fair Classic. Und wenn ich jetzt, ich überspitze das immer so ein bisschen, in Ihrem Buch könnte man den Eindruck bekommen, ein Opernhaus oder ein Konzerthaus, da herrschen Zustände wie in einer Fabrik in Bangladesch. So ist es ja nun nicht. was heißt denn Fair Classic?
Naja, wir haben Fair Food, ja, also wir sind auf das Wohl der Kühe und Schafe und Rinder bedacht, die wir verzehren, wenn wir sie noch verzehren. Wir haben sogar Fair Porn, ja, also es ist eine große Bewegung, dass wir sagen, wenn schon Pornografie, dann soll sie sozusagen consensual hergestellt werden. Aber wir haben einen Kulturbetrieb, der leider, und ich weiß, es tut sich viel, aber in vielen Fällen, und wir haben sie aktuell, egal ob wir nach Wiesbaden gucken, egal ob wir nach Berlin gucken, in die Vergangenheit gucken mit sexuellen Übergriffen. Wir haben Leiter von Musikhochschulen in München, die wegen sexueller Übergriffe ins Gefängnis gekommen sind, verurteilt wurden. Wie wollen wir als Kulturinstitutionen die Moral auf der Bühne verhandeln und sagen, wir sind die moralische Anstalt der Nation, wenn hinter der Bühne Demagogen, Despoten und Hinterngrabscher agieren?
Ja, unbenommen. Aber Sie fordern flachere Hierarchien. Wie soll das funktionieren? Also allein nehmen wir mal ein Orchester. Da funktioniert nichts später als Mozart ohne einen Dirigenten. Man kann ja ein Opernhaus oder ein Orchester auch nicht führen wie ein Start-up. Oder kann man es doch?
Also ich glaube, flache Hierarchien schreibe ich nirgendwo. Ich fordere Transparenz. Ja? Also ich fordere Transparenz zum Beispiel bei Bestellungsvorgängen. Also es gibt ja, welcher Intendant, welche Intendantin bekommt den Job? Welcher Dirigent, welche Dirigentin bekommt den Job und wie viel kriegt der dafür bezahlt? Ich finde, das muss transparent sein. Warum wissen wir das nicht? Ich finde, es ist vollkommen legitim, wenn ein großer Dirigent, meinetwegen in der Vergangenheit Thielemann in Dresden, viel Geld bekommt, weil es fahren viele Leute auch nach Dresden deshalb. Wir können das vergleichen mit dem Fußball. Messi bekommt Milliarden oder Millionen auf jeden Fall, aber der verkauft einfach auch schon eine Million Trikots, wo Messi hinten drauf steht. Ich habe noch nie jemanden im Konzert gesehen, der einen Anzug hatte, wo C. Thielemann hinten drauf stand. Ja?
Also, das wäre doch was Neues, so ein Fanschal.
Ja, genau. Warum nicht? Merch. Ja? Aber wir müssen klar sein, wir sind ein Betrieb, den wir uns als Gesellschaft leisten. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Nicht die Leute, die in die Oper und in die Konzerte gehen, bezahlen die Oper und die Konzerte zum Großteil, sondern die Leute, die nicht in die Konzerte und Opern gehen, sind bereit, durch ihre Steuern Kultur für uns alle mitzufinanzieren. Und deshalb sind wir Kulturschaffende es ihnen schuldig, transparent zu sein, zu debattieren, klar zu sein und diese Räume zu schaffen und auch das Risiko zu schaffen, Scheitern zu schaffen, dafür leisten wir uns das. Und wir werden, einen Satz noch, in den nächsten Jahren massive Diskussionen haben, in Frankfurt, in Stuttgart, in Köln. Da geht es um Neubauten,
Opernhäuser, genau.
Wo nicht mehr Millionen auf dem Spiel stehen, sondern wo Milliardensummen da sind. Und jetzt sagen Sie mal einer Stadtgemeinschaft wie Köln, ey, das kostet leider eine Milliarde, das Opernhaus und das Schauspielhaus zu renovieren. Dann müssen wir sehr gute Argumente haben, warum wir 1 Milliarde Euro von allen Geldern, Steuergeldern, ausgeben wollen. Und da finde ich, das müssen wir uns überlegen und dazu soll das Buch anregen.
Ob überhaupt jemand noch in die Opernhäuser, in die Konzerthäuser kommt, das ist ja auch nochmal ein Thema. Das möchte ich jetzt noch ansprechen, musikalische Bildung. Kleines Beispiel, mein Sohn war in der Grundschule, wir bekommen eine Mail im April, Lehrerin XY fällt aus, deswegen muss Lehrerin Z übernehmen, Musikunterricht fällt aus. Für 4 Monate. Das ist jetzt Alltag in Berlin, aber kennen bestimmt auch nicht nur in Berlin, kennen auch andere. Besteht da die Gefahr, dass jetzt eine, ja, ich nenne es mal so, amusische Generation heranwächst?
Und die Gefahr besteht verhindern? Nicht, sondern das, wir sind mittendrin so, ja. In der amusischen Generation. Das Kapitel über Bildung in meinem Buch fängt mit dem Satz an, dieses Kapitel macht eigentlich alle anderen Kapitel sinnlos. Mhm. Eine Bertelsmann-Studie hat herausgefunden, dass gerade mal 50%, knapp 50% des Musikunterrichts an deutschen Grundschulen überhaupt stattfinden. Das heißt, Ihr Sohn, wenn er noch eine Vertretungslehrerin hat, ist sogar noch gut dran.
Nee, ja? Die hat einen Ausfall. Ja? Aber darüber debattieren wir ja schon die ganze Zeit. Man kann ja auch nichts mehr. Das ist ja sozusagen ein Teufelskreis. Ja? Also es wird weniger Musik unterrichtet, deswegen bekommen weniger Unterricht, weniger Interesse besteht, Musik zu studieren, vielleicht das Wissen weiterzugeben. Sehen Sie da irgendeinen Ausweg?
Ja, wie soll jemand in Zukunft für die Klassik kämpfen, wenn er nie mit Klassik in Berührung gekommen ist? Das fängt an übrigens im Kindergarten, im Vorschulbereich. Es geht weiter, wie ich eben gesagt habe, in der Schule und es geht auch in der Hochschule weiter. Kein Mensch will mehr Musiklehrerin oder Musiklehrer werden. Diese Stellen, da musste man sich früher bewerben.
Ja.
Da musste man sich bewerben, Auswahlverfahren machen. Heute freuen die sich um jeden, der irgendwie Musik unterrichten will. Wie kommen wir da raus? Wir müssen investieren. Ja? Wir müssen investieren in Bildung. Und das nicht nur in musikalische Bildung, sondern genauso in Sportunterricht. Und wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir uns diese ganzen Kram mit, wie sollen wir uns orientieren und so, überhaupt nicht mehr anzuziehen. Und vor allen Dingen, wir dürfen nicht von unseren Orchestern und unseren Opernhäusern erwarten, ihr müsst jetzt alle musikalische Bildung machen. Das sind Musikerinnen und Musiker, die sollen abends richtig geil Tschaikowski spielen. Ja?
Und ganz kurz zum Schluss, in welchem Konzertsaal? Sie stellen ja noch die Frage, wie soll der Konzertsaal von gestern morgen aussehen? Ja, wie soll er aussehen an alle Intendantinnen, die uns jetzt zuhören?
Ganz kurz. Wir beobachten das ja schon ganz oft. Der Konzertsaal ist nicht mehr das Gemäuer des 19. Jahrhunderts, dieser Kulturtempel, sondern Konzertsäle können, Igor Levit hat das vorgemacht, im Dannenröder Forst stattfinden. Konzertsäle können auch auf der Straße, wenn man sich festklebt, stattfinden. Konzertsäle übrigens, wer kommt rein? Wir müssen auch durchlüften. Wir haben eine diverse Gesellschaft, weil wir ausländische Menschen brauchen, die mit uns zusammenleben und uns retten und hier den Staat am halten haben. Warum gibt es diese Kultur nicht in unseren Kulturtempeln? Also wir müssen ganz viel neu denken. Neue Orte, neues Repertoire, neues Programm und gleichzeitig Bewahrung dessen, was wir haben.
Zwei Klassikgesellschaft. Wie wir unsere Musikkultur retten. So heißt das neue Buch von Axel Brüggemann. 248 Seiten, kosten 24 Euro. Axel Brüggemann, vielen Dank, dass Sie da waren, hier auf der Frankfurter Buchmesse im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke nochmal für die Einladung.